Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Einer, der sich gleich mit einem ganzen Team daran gesetzt hat, Fake-Publikationen ausfindig zu machen, ist der Psychologe Professor Bernhard Sabel. Bis vor anderthalb Jahren leitete er das Institut für medizinische Psychologie an der Universität Magdeburg. Seither ist er klinischer Berater des Saphir Centers in Magdeburg und hat seine Recherchen zum Wissenschaftsbetrug intensiviert. Dabei hat er entdeckt, dass im Jahr 2023 alleine im biomedizinischen Bereich rund 245.000 wissenschaftliche Artikel gefälscht oder zumindest verdächtig sind. Mit ihm wollen wir jetzt sprechen. Einen schönen guten Tag, Herr Sabel.
Schönen guten Tag.
Ihre Recherchen zu Fakes in der Wissenschaft haben ja Zahlen zutage gefördert, die man fast gar nicht glauben mag. 245.000 Artikel nur im biomedizinischen Bereich. Müsste das nicht ein regelrechtes Erdbeben auslösen in der Wissenschaftslandschaft?
Da haben Sie recht. Es ist ein Riesenproblem. Natürlich sind die Zahlen Schätzungen aufgrund von Stichproben, die wir untersucht haben. Aber in der Tat liegt der Anteil von verdächtigen Arbeiten bei rund 16% nach unseren Untersuchungen von über 17.000 Publikationen. Das ist in der Tat ein großes Problem, für die es Lösungen braucht.
Jetzt haben Sie sich mit biomedizinischen Fachartikeln beschäftigt. Wie sieht es da in anderen Wissenschaftsbereichen aus? Kann man da auch von solchen Fake-Größenordnungen ausgehen, wie Sie das für die Biomedizin festgestellt haben?
Wir haben natürlich nur die Biomedizin untersucht, sodass ich jetzt keine belastbaren Zahlen sagen könnte. Aber von dem, was ich im Feld höre, ist das durchaus in anderen Fachgebieten auch ein Riesenproblem. Also man findet das sehr viel in der Informatik, also Computer Science, aber auch in Gesellschaftswissenschaften, in technischen Bereichen, selbst in der Mathematik. Wenn wir annehmen, dass die 16% in der Biomedizin auch für andere Bereiche zutrifft, dann reden wir hier von 850.000 Fake oder verdächtigen Arbeiten pro Jahr in der wissenschaftlichen Literatur von insgesamt circa 5 Millionen Publikationen.
Wir haben eben schon im Beitrag von Papiermühlen und gekaperten Fachjournalen gehört. Was hat Sie auf die Spur dieser Fake-Mafia in der Wissenschaft gebracht?
Auf die Idee hat mich eine Arbeit von einem Kollegen aus Hannover gebracht, der über Papiermühlen gesprochen hatte, Herr Seibert. Und dieser Hinweis hat mich dazu geführt, dann die Artikel meiner eigenen Zeitschrift näher zu untersuchen, habe Autoren angeschrieben und daraus entwickelt sich dann Schritt für Schritt in 10, 11, 12 verschiedenen Experimenten und Analysen die Einsicht, dass wir hier ein großes Problem haben.
Wie können Sie denn schnell gefakte Publikationen als solche erkennen? Gibt es da Indizien, die Sie bei Ihren Recherchen festgestellt haben?
Die Indizien, die wir anfänglich eingesetzt haben, waren relativ simpel. Zum Beispiel die Verwendung von privaten E-Mails in der Anschrift der Autoren oder auch die Arbeit in Krankenhäusern. Es gibt eine ganze Reihe von Indizien. Inzwischen haben wir über 25. Die kann ich aber aus verständlichen Gründen nicht öffentlich teilen, weil wir sonst eine Fortbildungsveranstaltung für diese Papiermühlen wären. Und das kann nicht der Sinn und Zweck unserer Arbeit sein.
Es stellt sich doch eine ganz wichtige Frage. Schaden sich Wissenschaftler mit gefakten Publikationen nicht selber?
Nein, die schaden sich dann, wenn es auffliegt. Aber
und das tut es offenbar nicht oft.
Ja, das tut es nicht oft. Also im schlimmsten Fall werden die Arbeiten von den Autoren zurückgezogen. Was dann mit den Autoren passiert, verfolgen wir nicht. Die Autoren sitzen ja meistens irgendwo im Ausland, also weniger jetzt in Deutschland, Europa oder USA, sondern eher im asiatischen Raum. Offensichtlich in der Literatur wird von Konsequenzen jedenfalls nicht gesprochen, sodass man dann vielleicht annehmen muss, dass da gar nicht so viele Konsequenzen passieren.
Seit wann rollt denn diese Fake-Welle durch die Wissenschaft?
Also nach unserer Einschätzung hat es in etwa vor 20 Jahren angefangen. Das war ein langsames Wachstum. Aber in den letzten Jahren hat das rasant zugenommen, auch aufgrund der Tatsache, dass es immer mehr Zeitschriften gibt, die Artikel veröffentlichen, auf die jeder leicht Zugriff hat. Die sogenannten Open Access Zeitschriften, die machen es ganz leicht, dass Artikel publiziert werden können. Und somit haben auch Papiermühlen ein leichtes Spiel, hier ihren Unsinn unterzubringen.
Im Beitrag wurde schon angesprochen, hoher Publikationsdruck und hohe Kosten für eine Publikation in einem Fachjournal, das seien wichtige Gründe für gefakte Publikationen. Was ließ sie sich denn tun, um den Trend zum Wissenschaftsbetrug Einhalt zu gebieten?
Also um das Problem zu lösen, wird es viele Dinge notwendig sein. Zum einen ist natürlich die Frage des Belohnungssystems in der Wissenschaft zu beleuchten. Also als guter Wissenschaftler gilt man, wenn man viel publiziert hat, also Masse statt Klasse, weil das ein schnelles Maß ist, jemand einzuschätzen. Aber ich glaube, die Diskussion sollte darum gehen, ob Innovation bzw. neue Ideen vorgeschlagen werden, wie gut die Geschichte ist, die jemand erzählt mit seiner Wissenschaftskarriere. Also mehr Qualität in den Vordergrund und weg von diesen Metriken.
Welche Verantwortung tragen denn dann die Wissenschaftsverlage für diese Entwicklung? Denn eigentlich müsste es ja eine Qualitätskontrolle geben.
Die Verlage haben lange nichts gemacht, aber in letzter Zeit haben sie nun begonnen, die Dinge genauer unter die Lupe zu nehmen. Als Außenstehender kann ich jetzt nicht sagen, wie gut diese Qualitätsprüfung, die jetzt gerade erst begonnen hat, tatsächlich ist. Das ist sicherlich eine Frage, die noch weiter zu diskutieren ist. Hier muss man allerdings auch gedanklich unterscheiden zwischen Wissenschaftsverlagen, die rein kommerziell sind, wo also der Empfänger der Gewinne letztlich die Eigner sind, und solchen Verlagen, die von Wissenschaftsorganisationen oder Universitäten betrieben werden, wo das Geld dann letztlich wieder in die Forschung zurückfließt. Das ist sicherlich eine Frage, auf die kann man noch mal genauer schauen.
Werden Sie das tun? Werden Sie da nachhaken?
Davon gehe ich aus. Das wird sicherlich eines der Themen sein, mit dem ich mich in der nächsten Zeit beschäftigen werde, aber auch anderen Maßnahmen, um zu überlegen, was man konkret dazu tun kann. Das ist ein sehr komplexes Problem. Man darf nicht unterschätzen, dass das ein Riesenumsatzpotenzial der Verlage ist. Die verdienen so viel wie die Film- und Musikindustrie mit 40% Profiten. Und das ist sicherlich eine Frage, die auch aus Sicht des Steuerzahlers, der letztlich die Rechnungen bezahlt, dann nochmal betrachtet werden muss.
Sie haben Ihr Buch auch nicht umsonst Fake Mafia in der Wissenschaft genannt, KI-Gier und Betrug in der Forschung. Da hat man schon so ein bisschen die Dimensionen im Kopf. Ein wichtiger Punkt, der mir einfiel, große generative Sprachmodelle wie ChatGPT, Copilot, Gemini oder jetzt auch DeepSeek tragen ja nochmal verstärkt zu Fake-Aufsätzen bei, denn die schon legendären Halluzinationen dieser Bots bemerkt ja gerade bei komplizierten wissenschaftlichen Themen nur, wer Fachexpertise hat und alles ganz genau überprüfen kann. Was heißt das für die Zukunft? Welcher Publikation kann man denn dann noch vertrauen?
Nun, das ist leider eine sehr brisante Frage, denn mit der Entwicklung von KI ist natürlich das Herstellen von Fake-Arbeiten sehr viel leichter geworden. Da schreiben Sie so eine Arbeit in einer halben Stunde oder kürzer, für die Sie dann 20.000 Euro einnehmen. KI hat das Problem, dass KI nicht wirklich intelligent ist, sondern dumm. Aber ziemlich gut dumm, weil es Dinge miteinander verbindet, die vielleicht nicht stimmen, also auch Falschinformationen liefert, also sogenannte Halluzinationen. Das Problem bei KI und der Wissenschaft ist, wenn KI eingesetzt wird, um wissenschaftliche Arbeiten, die zum Teil dann auch von KI geschrieben wurden, dann selber zu interpretieren und daraus dann neue Artikel zu schreiben, die entweder wissenschaftlich publiziert werden oder in Form von allgemeinen Newsbeiträgen für die Öffentlichkeit, dann wird die Gefahr immer größer im Laufe der Zeit, dass immer mehr Unsinn erzeugt wird und zum Teil wir dann nachher gar nicht mehr wissen, was eigentlich stimmt und was nicht. Das ist ein echtes Risiko. Und wenn wir nicht mehr wissen, welches Wissen korrekt ist oder nicht korrekt, dann haben wir ein Problem in unserer wissensbasierten Gesellschaft.
Gibt es denn selbst Reinigungskräfte in der Wissenschaft? Haben Sie das Gefühl, da tut sich jetzt was?
Ja, also langsam schon, wo das Thema mehr Fahrt aufnimmt, weil auch international eine größere Wahrnehmung dieses Problems gegeben ist. Aber das wird Jahre dauern, würde ich jetzt mal schätzen, bis man da den richtigen Weg gefunden hat, das Problem zu lösen. Aber wir müssen es tun. Wir können es nicht zur Seite schieben, sondern es ist die Basis unserer Industrie, unseres Gesundheitssystems. Jede Form von Entscheidungsfindung, die auf Wissenschaft basiert, je unsicherer die Basis dieser Entscheidung ist, umso höher die Risiken, die dadurch entstehen.
Professor Bernhard Sabel, Psychologe und Rechercheur in Sachen Wissenschaftsbetrug. Herzlichen Dank für diese Informationen und Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen auch.